Heiliger Geist, ich bete, dass du, wie wir gerade gehört haben, als Wind auf Birol kommst, dass er von den Deinen nehmen kann, Gnade, um es auszuteilen. Komm du und erfülle ihn und erfülle uns beim Hören, dass wir das Gute aufnehmen und bewahren, dass es in uns wachsen kann. Amen. So, it's your turn.
Vielen Dank, Paul. Ich hoffe, dass ihr mich alle hören könnt. Und es geht tatsächlich heute weiter um Herzen, die nicht leicht sind, sondern die träge sind. Wir befinden uns jetzt in der Zeit zwischen Auferstehung, zwischen Ostern und Himmelfahrt. Und es ist tatsächlich eine Zeit, die auch die biblisch eine gewisse Relevanz hat natürlich, das ja immerhin 40 Tage lang sind, die aber im Markus-Evangelium nicht so ausführlich beschrieben sind. Es gibt schon ein paar Verse dazu, aber die sind eher dürftig. Und wir entfernen uns darum heute ein bisschen von dem Markus-Evangelium und gehen zu dem Lukas-Evangelium, das zwei Verse aus dem Markus-Evangelium noch ausführlicher beschreibt. Und es beschreibt, was für eine Geschichte da eigentlich hinter diesen zwei Versen steckt. Und wir wollen sehen, was das mit unserer Zeit heute zu tun hat. Ganz ähnlich ist es nämlich heute, wie es auch damals war, dass wir in einer Zeit leben, in der wir große Kontraste haben. Wir haben, genauso wie damals, einerseits eine große Hoffnung, dadurch, dass wir wissen, dass Jesus für uns da ist. Aber andererseits leben wir jetzt in einer Zeit, die uns auch sehr viel Angst machen kann, in der sehr viel Unsicherheit steckt. Wir haben eine Zeit, in der die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und durch die Finanzkrise oder Wirtschaftskrise, die möglicherweise noch kommen wird, wird diese Kluft, sagen manche Finanzexperten, wird diese Kluft auch noch größer werden. Wir leben in einer Zeit, wo manche Menschen nicht wissen, wohin mit ihrer Zeit und andere gar keine Zeit haben. Es ging mir in letzter Zeit immer wieder so, dass manche zu mir sagten, jetzt, wo du Zeit hast. Jetzt hast du viel Zeit, um Dinge zu machen, für die du sonst keine Zeit hast. Und manchen geht das natürlich auch so. Ja, wenn man zum Beispiel, gibt es Leute, die jetzt gerade in Teilzeit arbeiten oder die vielleicht gar nicht arbeiten dürfen, die zwangsbeurlaubt wurden. Und die dann nicht mal mehr rausgehen dürfen oder sich nicht mit Freunden treffen dürfen. Gerade denke ich an Menschen, die viel in Vereinen zum Beispiel normalerweise sind, die viel Sport machen mit anderen zusammen, Gesellschaftssport, den sie jetzt nicht machen können. Und dann gibt es wieder Menschen, die ganz normal weiter arbeiten müssen, die aber zum Beispiel noch ihre Kinder gleichzeitig schauen müssen, dass die irgendwie versorgt sind, weil die Kindergärten zu haben und die Schulen zu haben und die auf einmal sehr viel weniger Zeit haben als sonst. Also eine Zeit der großen Kontraste, wie sie ganz typisch ist für die Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, wo manche schon wussten, Jesus schon gesehen haben und wussten, dass er auferstanden ist. Und andere aber es nur gehört haben oder vielleicht es noch gar nicht wussten und in dieser Spannung weiterleben mussten, dass sie nicht wissen, wie es mit ihnen weitergeht. Dass sie dachten, dass ihr Traum zerstört wurde und keine Hoffnung hatten für die Zukunft. Und ich finde es sehr interessant zu schauen, was Jesus in dieser Zeit gemacht hat. Denn es hätte ja eigentlich so sein können, könnte man meinen, dass Jesus aufersteht von den Toten und sofort in den Himmel fährt. Warum mussten da 40 Tage dazwischen liegen? Anscheinend gab es noch etwas, was Jesus tun musste hier, solange er noch auf der Erde ist, bevor er den Himmel auffährt, was er selber tun wollte. Und wir sehen es, wir haben es auch in den letzten Wochen gehört, es geht vor allem um seine Jünger. Er hat noch Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Er hat Wunder getan. Er hat mit seinen Jüngern geredet. Und das wollen wir uns heute anschauen, und zwar im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Verse 13 bis 25. Es ist genauso eine Geschichte, wo Jesus zwei Jüngern begegnet in der Unsicherheit. Und wir wollen uns anschauen, was er da tut. Lukas 24, 13 bis 25. Wenn ihr eure Bibeln habt, dann möchte ich euch wie immer ermuntern, dass ihr mitlest und dass ihr selber nachlest. Ansonsten habe ich die Bibelstelle aber auch mit der Schlachterübersetzung auch auf den Folien drauf. Die Jünger von Emmaus heißt das in meiner Bibel als Überschrift. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag zu einem Dorf namens Emmaus, das von Jerusalem 60 Stadien entfernt war. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschehnissen. Und es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Und er sprach zu ihnen: Was habt ihr unterwegs miteinander besprochen und warum seid ihr so traurig? Da antwortete der eine, dessen Name Kleopas war, und sprach zu ihm: Bist du der einzige Fremdling in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und er, also Jesus, sprach zu ihnen: Was? Sie sprachen zu ihm, dass mit Jesus, dem Nazarener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk, wie ihn unsere obersten Priester und führenden Männer ausgeliefert haben, dass er zum Tode verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Zudem haben uns auch einige Frauen aus unserer Mitte in Verwirrung gebracht. Sie waren am Morgen früh beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten sogar eine Erscheinung von Engeln gesehen, welche sagten, er lebe. Und etliche der unsrigen gingen hin zum Grab und fanden es so, wie es auch die Frauen gesagt hatten, ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Und er sprach zu ihnen: O ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Und sie näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er gab sich den Anschein, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete? Und sie standen auf in derselben Stunde und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Gefährten versammelt. Die sprachen: Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und er ist dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Das ist der Text, mit dem wir uns heute befassen wollen. Das ist erstmal ein langer Text, der aber viel von dem zusammenfasst, was wir in den Kapiteln vorher in der Zeit schon gelesen haben. Handelt davon, dass eben zwei Jünger, einer, dessen Name nicht genannt wird, und der andere namens Kleopas, dass die beiden nach Jerusalem gehen, von Jerusalem gehen, nach Emmaus, und dort Jesus begegnen, ihn aber nicht erkennen. Und Jesus redet mit ihnen und sie erzählen ihm, was passiert war. Jesus legt ihnen daraufhin die Schrift aus, erklärt ihnen, warum das passieren musste, was passiert ist. Geht noch mit ihnen nach Hause und gibt sich erst dann ihnen zu erkennen. Erst dann erkennen sie, dass er Jesus ist, der gestorben war. Gehen sofort zurück zu den anderen Jüngern nach Jerusalem und erzählen es dort weiter. Ein paar Vorbetrachtungen, die wir dazu anstellen wollen. Der zweite Jünger wird nicht namentlich erwähnt. Wir wissen also nicht, wer er war. Auch von Kleopas wissen wir sehr wenig. Manche vermuten, dass der zweite Jünger deswegen nicht namentlich genannt wird, weil es die Frau von Kleopas war und es nicht üblich war, die Frau dazu zu nennen. Kann sein. Steht da aber nicht. Weiß ich nicht. Wieder andere vermuten auch, dass Kleopas derselbe ist wie Kleophas, dessen Frau unter dem Kreuz stand, als Jesus gekreuzigt wurde. Gibt es Dinge, die dafür und dagegen sprechen, sei mal dahingestellt. Aber es hätte auch keine große Bewandtnis, das nur als Zusatzinformation für euch. Es wird gesagt, dass die Strecke, die sie gehen, 60 Stadien entfernt ist. Ja, Stadien, damit können wir heute nicht mehr so viel anfangen. Das sind etwa zwischen 150 und 180 Metern Strecke, ein Stadium. Je nachdem, in welchem Kontext und welches Stadium man betrachtet, verschiedene Stadien hatten früher verschiedene Größen, so wie heute auch. Und deswegen kommt es halt immer ein bisschen drauf an. Das Stadium, von dem hier wahrscheinlich die Rede ist, das ist 160, 170 Meter lang und insgesamt ist das Ganze ungefähr eine Strecke von 11,5 Kilometer. Ja, also die beiden laufen also vermutlich nach den Ereignissen der Tage, laufen sie wieder nach Hause, gehen nach Hause. Noch am Sonntag, an dem Tag, als Jesus auferstanden ist, und legen so diese Strecke zurück, die 11,5 Kilometer, wenn man gut zu Fuß ist, sagen wir 2 Stunden, vielleicht ein bisschen mehr als 2 Stunden brauchen würde. Jetzt interessant, was wir uns anschauen wollen, ist, was tut Jesus? Das ist für mich eigentlich das, was an dieser Stelle wirklich augenöffnet ist, wenn man sich betrachtet, was Jesus mit diesen beiden Jüngern tut. Und gerade, wie gesagt, diese in dieser Situation sind, dass sie eigentlich hin und her gerissen sind. Sie waren anscheinend schon, so wie sie das mitnimmt, schon länger mit Jesus unterwegs und waren vielleicht sogar bei der Kreuzigung dabei. Und jetzt wird ihnen diese Hoffnung aber zunichte gemacht. Und sie sagen es ja selber, sind dann sehr verärgert, dass Jesus sie so fragt und geben ihren Frust wirklich Ausdruck. Aber Jesus gesellt sich eben zu ihnen in dieser Zeit, in der sie entmutigt waren, in der sie verwirrt waren, selber sagen, dass sie auch verwirrt wurden von den Frauen, die ihnen gesagt hätten, dass Jesus auferstanden ist. Gesellt sich in dieser Zeit zu ihnen und tut das Folgende. Er stellt ihnen Fragen. Jesus geht nicht zu ihnen und sagt ihnen, warum geht ihr denn jetzt fort aus Jerusalem? Habe ich gesagt, dass ihr nach Emmaus gehen sollt? Jesus macht ihnen keine Vorwürfe. Er geht auch nicht zu ihnen und sagt, ihr guckt ja dämlich einher, seid doch mal froh, ich bin wieder auferstanden. Das hätte er machen können. Er hätte sich ihnen ja auch sofort zu erkennen geben können. Das aber alles macht Jesus nicht. Er sagt ihnen auch interessanterweise in dem ganzen Gespräch, gibt ihnen keine Anweisung. Sagt ihnen nicht, so hier, Kinders, ich bin da, jetzt geht los und zieht raus, verkündigt meinen Namen. Jesus geht nicht sofort zu ihnen und befiehlt ihnen, was sie tun sollen. Als erstes fragt er sie, worüber redet ihr, warum seid ihr so traurig? Er nimmt Anteil an ihrem Leid. Er möchte, dass sie erzählen. Und selbst, obwohl Kleopas ihm dann ein bisschen pampig antwortet und sagt, bist du denn der Einzige, der nicht gehört hat, was passiert ist? Obwohl er noch so seinem Frust hier wirklich Luft lässt, geht Jesus darauf trotzdem ein. Er will trotzdem von ihm hören. Er möchte, dass sie ihm erzählen, was passiert ist. Nicht, weil er es nicht weiß. Natürlich weiß Jesus, was passiert ist. Er war selber dabei. Er war bei allem selber dabei. Aber er möchte, dass sie die Gelegenheit haben, ihr Herz auszuschütten vor ihm. Er möchte mit ihnen noch einmal hier Gemeinschaft haben. Obwohl er gestorben ist und wieder auferstanden ist, fährt er noch nicht sofort in den Himmel zurück, sondern kommt hier in eine Art seelsorgerliches Gespräch mit den Jüngern, um sie noch mal auch sprechen zu lassen. Und hört ihnen einfach zu. Und es ist interessant, weil die Jünger ebenso namenslos sind. Er geht nicht zu Johannes und Petrus zum Beispiel. Geht er auch, aber später. Sondern hier offenbart er sich 2 Jüngern, die sonst der eine namentlich gar nicht erwähnt wird und der eine nur einmal erwähnt wird in der Bibel, kommt aber zu diesen beiden und geht mit diesen beiden auf diesem Weg und spricht mit ihnen. Das als erstes. Aber dabei bleibt es nicht. Er hört ihnen nicht nur zu, sondern er tadelt sie auch. Er kritisiert sie. Er sagt, o ihr Unverständigen, wie ist doch euer Herz träge zu glauben an alles, was die Propheten geredet haben. Jesus lässt die beiden nicht einfach nur da stehen, wo sie sind. Er hätte ja auch zuhören können und sich das anhören können und vielleicht noch sein Mitleid bekunden und sagen, ah ja, wirklich schlimm, schade drum. Aber gut, dass ihr wieder nach Hause geht oder redet vielleicht nochmal mit den anderen, vielleicht hat sich ja nochmal was ergeben. Sondern er kritisiert sie. Er sagt ihnen, euer Herz ist träge, euer Herz ist nicht leicht, wie wir es vorher gehört haben. Kann nicht leicht bewegt werden vom Wind, von dem Heiligen Geist, sondern es ist träge. Es ist schwer, es glaubt nicht an das, was die Propheten gesagt haben. Und dann legt er ihnen in allen Schriften aus, warum das passieren musste. Und in diesem Satz ist leider so viel theologisches Gut verloren gegangen. Denn wir wüssten, was Jesus ihnen alles ausgelegt hat. Wir haben es in der Bibel, in den Evangelien immer wieder verstreut, sagt Jesus ja schon immer wieder, wo die Propheten auf ihn hinweisen. Aber ich bin mir sicher, dass er ihnen hier noch viel mehr erklärt hat. Und er tut es, um ihnen zu zeigen, was passiert ist, um es ihnen verständlich zu machen. Dass sie verstehen können, dass sie mit ihrem Herzen begreifen können, was dort passiert ist. Warum das passieren musste. Warum das, so wie es geschehen ist, nötig war, damit die Schrift erfüllt wird. Mit das, was die Propheten gesagt haben, erfüllt wurde. Und damit wir, und das wissen wir, von Sünden frei sein konnten. Was macht das mit den Jüngern? Wir lesen später, dass sie sagen, als er uns die Schrift öffnete, brannte nicht unser Herz in uns. Jesus redet mit ihnen und entfacht ihre Herzen. Er steckt ihre Herzen in Brand. Er schenkt ihnen wieder neue Leidenschaft für das, woran sie vorher geglaubt hatten. Auch wenn sie den Glauben verloren hatten durch die Unwägbarkeiten und auch wenn sie durch die Schwierigkeiten ins Wanken gekommen waren und unsicher waren, was ist jetzt wahr, ist er jetzt auferstanden oder nicht, dann hört er ihnen erst zu, kritisiert sie, aber führt sie dann auch weiter, zeigt ihnen, was eigentlich passiert ist, zeigt ihnen, warum das passieren musste und entfacht aber ihre Herzen, steckt ihre Herzen in Brand. So sagen sie selber nachher, hat er nicht unsere Herzen in Brand gesteckt? Und das war interessanterweise Jesus' Absicht hier. Wir lesen danach noch, dass sie ihn noch erkennen, dass er sich ihnen zu erkennen gibt. Also er entfacht ihre Herzen und als er dann mit ihnen eingeht, mit ihnen isst, beziehungsweise es gar nicht zum Essen kommt, sondern schon beim Brotbrechen an der Geste erkennen sie ihn. Aber Jesus' Absicht war einfach nur, ihnen zuzuhören, die Schrift auszulegen, damit ihre Herzen wieder entfacht werden. Wir lesen, dass er eigentlich weitergehen wollte. Also er war bei ihnen, er geht mit ihnen diesen Weg und wollte eigentlich weitergehen. Er hatte eigentlich nicht vor, da stehen noch mit ihnen mitzugehen und zu essen. Aber er ließ sich dann von ihnen drängen und ließ sich dann einladen zu ihnen und an der Geste erkennen sie ihn. Auch das ist ein Zeichen dafür, wie vertraut sie ihm trotzdem oder er ihnen gewesen sein muss, dass sie ihn an der Geste erkennen, dass sie erkennen, so wie er das Brot bricht, das muss Jesus sein. Sie können das nicht für sich behalten. Jesus verschwindet ja dann vor ihren Augen und sie gehen sofort wieder zurück, heißt es, kommen zurück und dort sind gerade schon die anderen Jünger dabei und erzählen, dass Simon den Herrn auch gesehen hat. Und dann kommen sie dazu und sagen, ja hier, wir haben auch noch was zu erzählen, er ist auch uns erschienen. Das heißt, sie sind diesen, was haben wir gesagt, 2 Stunden Fußmarsch, sind sie sofort wieder umgekehrt. Wahrscheinlich haben sie diesmal nicht mal 2 Stunden gebraucht, kann ich mir vorstellen. Um es sofort den anderen mitzuteilen. Obwohl es schon abends gewesen sein muss, obwohl sie nicht gegessen hatten, kehren sie um und sagen, wir müssen das den anderen erzählen. Wir müssen erzählen, was passiert ist. Wenn wir das zusammenfassen, was tut Jesus? Er geht zu ihnen, er fragt sie, was sie bewegt und selbst nachdem er eine pumpige Antwort bekommt, fragt er nochmal nach, er bohrt nach und er hört ihnen zu. Das Erste, was er tut. Danach aber tadelt er sie und sagt, was habt ihr für ein hartes, für ein träges Herz? Aber er lehrt sie auch. Er erklärt ihnen, wie es eigentlich sein müsste, wie sie es eigentlich betrachten müssten, wie ihre Situation aussieht. Und was macht das mit den Jüngern? Es entfacht ihre Herzen und es führt dazu, dass sie Jesus dann später erkennen. Und das finde ich so interessant an dieser Stelle, dass Jesus hier nicht nochmal sich mit den Jüngern getroffen hat, um Wunder zu tun oder um nochmal seine Macht zu beweisen. Und gar nicht mal unbedingt nochmal, um sich ihnen zu erkennen zu geben, sondern um mit ihnen zu reden, um ihnen zuzuhören, um es ihnen zu erklären, um ihr Herzen wieder neu zu entfachen. Und das, denke ich, ist etwas, was wir in dieser heutigen Zeit, was wir für uns jetzt auch daraus lernen können. In so einer Zeit, wo wir nicht wissen, wo es weitergeht, wo wir nicht wissen vielleicht, was wir tun können, wo so viel Unsicherheit ist über unsere Zukunft, wo wir uns vielleicht fragen, wie wir mit dem, was wir jetzt alles tun müssen, mit der wenigen Zeit, die wir haben, wie wir da noch mit umgehen können, umgehen sollen. Da sehen wir hier an dem, was Jesus tut, ein kleines Rezept, was wir trotzdem tun können. Und was trotzdem wichtig ist. Was Jesus nämlich wichtig war, was er den Jüngern noch geben wollte, die so in dieser Unsicherheit gefangen waren. Er wollte Gemeinschaft mit ihnen haben. Und das können wir auch heute noch. Wir können Gemeinschaft mit Jesus haben. Wir können beten. Wir können mit ihm sprechen. Wir können einen Austausch mit ihm haben. Und er ist auch daran interessiert, uns einfach dabei zuzuhören. Wenn wir ihm einfach nur unsere Nöte klagen wollen, dann geht das. Dann können wir das tun. Er hat Interesse daran. Er bohrt sogar nach. Aber dabei wollen wir auch nicht stehen bleiben. Es geht nicht nur darum, dass wir ihm unsere Nöte klagen, sondern es geht auch darum, dass wir dazulernen, dass wir vielleicht verstehen, warum Dinge passieren müssen, wie sie passieren. Und das können wir aber auch heute noch. Denn was Jesus mit ihnen tut, dass er die Schriften auslegt, das können wir ähnlich heute auch noch erleben, indem wir selber die Bibel lesen. Mit dem Heiligen Geist zusammen die Bibel lesen, die Bibel wieder neu verstehen, Dinge verstehen, die wir vielleicht vorher nicht verstanden haben. Und auch wenn es in der Zeit jetzt ein bisschen anders aussieht, wo Jesus nicht bei uns ist, sind doch die Effekte trotzdem die gleichen. Was soll es tun? Es soll unsere Herzen entfachen. Unsere Herzen neu entbrennen für Jesus. Für das, was er getan hat. Und damit wir ihn erkennen können. Das ist das Rezept. Das Rezept von Jesus an uns. Beten und Bibel lesen. Das ist das Wichtigste. Und wir sagen auch oft, dass es das Wichtigste ist. Und trotzdem in so einer Zeit ist es oft das Erste, was leider verloren geht. Was leider irgendwie ins Hintertreffen kommt. Wenn man so viel zu tun hat oder vielleicht sogar sehr wenig zu tun hat und trotzdem geht das dabei unter. Gerade wenn es manchmal schon Routine war, dann kann es sein, dass wir diese Routine verlieren, bei all den ganzen Dingen, die sich plötzlich ändern in unserem Leben. Aber dazu möchte ich uns heute ermutigen, dass wir wieder dahin kommen. Dass wir wieder dahin kommen, dass wir die Gegenwart Gottes, die Gemeinschaft mit Jesus suchen, im Gebet suchen. Und dass wir die Bibel lesen, um Neues zu lernen. Jetzt gibt es natürlich vielleicht manche, die sagen, das ist schön und gut, aber ich habe die Zeit vielleicht wirklich nicht. Ja, ich bin so, mit die Kinder tanzen um mich rum. Ich bin froh, wenn ich eine freie Minute habe. Ich habe Kollegen, denen es leider so geht. Aber da möchte ich euch drei Beobachtungen, die wir auch sehen können aus dieser Geschichte und die euch dann vielleicht auch an dieser Stelle Mut geben können. Jesus hat nicht erwartet von den beiden, dass sie zu ihm kommen. Jesus hat nicht darauf gewartet, dass sie ins Gebet gehen und ihn suchen, auch wenn sie das natürlich hätten tun sollen. Aber er ist zu ihnen gekommen. Jesus kommt auch zu dir. Jesus möchte zu dir kommen. Er streckt dir die Hände entgegen. Und er sagt dann nicht zu den beiden Jüngern, jetzt kommt mit, wir gehen jetzt zurück nach Jerusalem, da gehört ihr hin, sondern er geht zusammen mit ihnen auf ihrem Weg. Er begleitet sie weiter auf ihrem Weg und geht mit ihnen und erklärt ihnen dabei. Genauso wie Jesus auch auf deinem Weg mitgeht. Manchmal ist es gar nicht nötig, dass wir alles stehen, fallen und liegen lassen und sagen, ja, die Arbeit macht sich von alleine irgendwann, und die Kinder versorgen sich vielleicht auch irgendwie alleine, sondern Jesus kann auch in der Situation, in der du bist, wenn du einfach still mit ihm redest, kann er auch dort direkt dazukommen. Und auch etwas Schönes, was wir aus der Geschichte lernen können, Jesus lässt sich einladen. Wenn du ihn einlädst, dann lässt er sich auch überreden, dass er auch dazu kommt. Ich wollte euch noch dieses Bild, was ich vorhin in klein hatte, zeigen, weil ich es einfach schön finde, ein Gemälde, was genau diese Situation zeigt, wo die beiden Jünger mit Jesus gehen und er ihnen erklärt, wie, ja, was passiert ist. Ich möchte euch ermutigen, darüber nachzudenken und da wieder mehr auch hinzukommen. Wenn es euch geht wie mir, dass ihr vielleicht aus der alten Routine irgendwie raus seid und das Beten mehr vergesst, als es euch lieb ist, oder wenig schafft, in die Bibel zu schauen, wenn ihr vielleicht auch einfach an der Zeit es mangelt, dass ihr trotzdem immer wieder still ins Gebet geht, wenn es auch manchmal nur knapp irgendwie zwischen zwei andere Dinge passt. Und dass ihr, was ihr erlebt mit Jesus, was die beiden Jünger auch getan haben, dass ihr es nicht für euch behalte, sondern dass ihr es weitererzählt. Lasst eure Herzen brennen von ihm und gebt das weiter, was ihr von ihm empfangen habt.
Biro, vielen Dank für die mutmachende Botschaft, dass ich alles aus meinem Herzen nach außen tragen darf vor Jesus. Dass ich während der Arbeit mit ihm unterwegs sein kann und kann mit ihm reden. Wenn über den Schwierigkeiten dieser Zeit mein Herz schwer geworden ist, ich darf sogar meine Frustration ausdrücken.